Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Simon Kontas und der unerlässliche Herbert Gnauer. Herr Kontas, Sie sind dreisprachig aufgewachsen, Finnisch, Serbisch, Deutsch. Entschieden haben Sie sich dann für das Deutsche offensichtlich. Das ist auch die Sprache, in der Sie Ihre Gedichte, Ihre Romane, Novellen, Essays etc. schreiben. Wie kam das?
Ja, das stimmt, dreisprachig aufgewachsen. Ich habe jetzt ein bisschen schmunzeln müssen bei der Aussage entschied. Da war ich noch so klein. Das haben meine Eltern bzw. die Mutter dann auch entschlossen, als wir nach Österreich kamen, als ich ein vierjähriges Kind war und sie dann gemerkt hatte, so viele Sprachen auf einmal sind wahrscheinlich für ein Kind sehr gehirnverwirrend, und sie als serbische Staatsbürgerin und fließend Serbisch Sprechende dann aufgehört hat, mit mir in ihrer Muttersprache zu sprechen, damit ich dann mich auch sozialisieren kann in diesem Umfeld, und deshalb das Deutsche. Und das ist dann auch die Sprache, in der ich schreibe und denke, sozusagen.
Und träume, nehme ich an.
Ja, wenn ich im Traum mal was sage oder gesagt bekomme, ist es, glaube ich, Deutsch, ja.
Sehr stark in Ihren Texten zu merken ist Ihr soziales Engagement. Sie haben in den Diensten der finnischen evangelischen Kirche gearbeitet, als Seelsorger. Sie haben als Lehrer gearbeitet. Einen Seelsorgerjob haben Sie heute noch, und zwar in einem Gefängnis.
Genau. Das ist in einer Wiener Justizanstalt, die sich nennt Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Dort bin ich als Seelsorger tätig. Ja, das ist eine Tätigkeit oder auch eine Herausforderung, die, wie Sie jetzt auch gesagt haben, ein soziales Engagement wohl voraussetzt, aber nicht nur das, sondern ein grundsätzliches Interesse für den Menschen und die Frage, wie tickt ein Mensch? Wie kommt es dazu, dass ein Mensch in einem mehr oder weniger normalen Leben dann so endet, dass er hinter Gittern sitzt? Nicht? Also da steckt ja eine gewaltige Geschichte dahinter. Und die Geschichte hat ein gewisses Interesse ausgelöst an mir, und dem Interesse bin ich nachgegangen, und das hat mich dann ins Gefängnis gebracht.
Allerdings mit der Möglichkeit, es jederzeit wieder verlassen zu
können. Zum Glück mit der Möglichkeit, es zu verlassen, und hoffentlich bleibt das auch so. Ja.
Im Wissen, dass Sie diesen Hintergrund haben, habe ich in Ihrer Prosa immer wieder Momente entdeckt, wo ich das Gefühl hatte, die sind durch Ihre seelsorgerische Erfahrung beeinflusst. In der Lyrik interessanterweise weniger.
Das stimmt, ja. Das hat wohl auch den Grund, wenn ich jetzt selber mich ein bisschen begründen darf, wobei es ist natürlich schwierig, sich selbst dann irgendwie so zu begründen. Aber in der Prosa oder im Erzählen versuche ich, natürlich auch eben durch die Form, nicht? Man hat ja mehr Platz auch in der Prosa. Man setzt sich hin und nimmt sich eine Geschichte vor und hat dadurch den Raum zu erforschen oder zu ergründen, wie kommt es dazu, dass die und die Person in der und der Geschichte dann zum Beispiel den Vorschlaghammer nimmt und den Nachbarn eine überzieht. Ne? Und das will man ergründen. Und wenn man das ergründet, dann landet man unweigerlich bei der Psychologie. Und da fließt natürlich schon auch ein bisschen diese Erfahrung ein, die ich vielleicht nicht nur, aber schon auch aus den seelsorgerlichen Gesprächen gewonnen habe. Nicht? Also wie funktioniert der Mensch? Wie denkt er? Wie fühlt er vor allem? Und in der Lyrik ist es wahrscheinlich so, dass sich da ein ganz anderes Bedürfnis, das ich habe, befriedigt. Nämlich das Bedürfnis, eben nicht psychologisch zu denken, sondern visuell. Nicht, dass für sich, man sieht, geht irgendwo spazieren und sieht irgendwo, ganz ein banales Beispiel jetzt, eine schöne Blume und die spricht einen an. Und da ist ja keine Psychologie jetzt in dem Sinne dahinter, sondern dieser schöne Eindruck und der verdichtet sich dann vielleicht, wenn man Glück hat, in einem Gedicht. Und das ist dann auch der Unterschied, also für mich zumindest, jetzt gar nicht jetzt generell gesprochen, sondern für mich zwischen dem, was in einem Prosatext geschieht und dem, was in einem lyrischen Text geschieht.
Könnte man sagen, dass die Prosa eher Schicksale wiedergibt und beschreibt, die sie beobachtet haben, während die Lyrik eher ihr Innerstes ausdrückt?
Das ist eigentlich sehr kurz und schön auf den Punkt gebracht, was ich jetzt ein bisschen ausführlicher gesagt habe. Genau, ja. Auf jeden Fall. Also das Lyrische oder im Lyrischen, oder sagen wir es so, in einem Moment, in dem ich mich lyrisch gestimmt fühle, bin ich eher imstande, einer persönlichen Erfahrung Ausdruck zu geben. Und wenn ich mich prosaisch oder erzählerisch gestimmt fühle, dann habe ich eher die Lust und das Bedürfnis, dann andere Menschen zu analysieren, zu beschreiben und so weiter. Und das trifft also schon, so wie Sie das jetzt auch ausgedrückt haben, die Sache wirklich auf den Punkt, ja.
Wobei die Analyse im Text, in meinem Erleben zumindest, jetzt gar nicht so vorkommt, beziehungsweise zumindest nicht im Mittelpunkt steht, vielleicht vor dem Schreiben, aber im Schreiben analysieren Sie eigentlich nicht, da erzählen Sie.
Ja, also wenn das sozusagen der Eindruck ist, den Sie haben, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil es muss ja schon auch einen Unterschied geben zwischen einem Sachbuch für Psychologiestudenten, das sie dann aufschlagen, wo sie ein Fallbeispiel herunteranalysiert bekommen, ne? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu einem literarischen Text, in dem eine Figur vorkommt, die aber immer mehr ist als ein Fallbeispiel. Und wenn Sie jetzt den Eindruck mir sagen, dass ich in erzählenden Texten nicht analysiere, dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil das stimmt. Also es wird immer vorher, also ich analysiere vorher, mache mir die Notizen, schreibe mir das auf und versuche dann anhand dessen, was die Figur sieht, was sie erlebt, was sie fühlt, zu beschreiben. Und natürlich, ein literarischer Text sollte auch, denke ich zumindest, vielleicht sehen das andere anders, verzichten auf zu abstrakte Beschreibungen, die dann, wie gesagt, eher in ein Psychologiefachbuch gehören.
Tatsächlich sind die Prosatexte in einem sehr realistischen Stil, in einer realistischen Erzählweise geschrieben, im Gegensatz zur Lyrik, die doch sehr fantasievolles Wort, Kreationen und Ähnliches bietet, was Sie sich bei der Prosa versagen.
Ja, und das kann man so natürlich stehen lassen, aber das kann man natürlich auch als Manko sehen. Und manchmal sehe ich das persönlich auch als Manko. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht sollte ich manchmal in erzählerischen Werken auch mal den Mut haben, ein bisschen lyrischer zu sein. Aber man kann sich eben auch nicht zwingen. Man ist so, wie man ist und man kann Stück für Stück dazulernen. Und da ist natürlich die Kunst, wenn man Schreiben auch als Kunst wahrnimmt, dann auch vergleichbar mit jeder anderen Kunst, zum Beispiel mit der eines Pianisten oder eines, was weiß ich, Menschen, der das Fagott spielt im Orchester, der findet vielleicht auch immer wieder kleine Momente und sagt, ach, das habe ich jetzt schlecht gemacht, da muss ich noch üben. Und das sehe ich auch, also da habe ich vielleicht noch was zu üben und zu lernen. Ja, also das, die Prosa auch ein bisschen lyrischer zu machen, ja, kann sein. Aber natürlich ist es auch die Frage, wer hat mich viel beeinflusst? Und es haben mich in meinem Lesen sehr stark die russischen Realisten beeinflusst, die ja nur sehr geringfügig lyrisch schreiben, vor allem Dostojewski. Und einer, der mich sehr stark beeinflusst hat, der auch sehr, sehr analytisch schreibt, auch sehr unlyrisch, ist der Alberto Moravia. Ich bin mittlerweile ein bisschen weggekommen von Moravia, weil der mir fast ein bisschen zu kalt und zu analytisch ist. Aber die haben mich halt stark auch in der Art, wie ich Prosa gerne habe, beeinflusst.
Sehr oft stehen bei Ihnen Themen wie Verlust bzw. auch Verlustangst, Sehnsucht, Schmerz und Enttäuschung im Mittelpunkt und das Gefühl, benachteiligt zu sein.
Ja, sehen Sie das so?
Würde ich bei der Prosa auf jeden Fall so sehen.
Mhm, ja, das stimmt wohl. Es stimmt, dass da vor allem in dem Buch Grausames Licht, das jetzt im Sisyphus Verlag erschienen ist, Figuren vorkommen, die Ängste haben, die sich benachteiligt fühlen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die eine Geschichte, die Verkäuferin heißt die. Da geht es kurz nur gesagt um eine Verkäuferin, die in einem Laden steht und dann frustriert ist, weil sie mit ihrem Bruder zusammenlebt und der dann sie verlässt, weil er halt eine Frau heiratet und in den Laden, in dem die Verkäuferin arbeitet, kommt auch keiner rein, weil der Onlinehandel boomt und ja, und die beschäftigt sich dann halt mit der Frage, naja, was soll ich denn jetzt da machen? Ne? Das Leben ist eine Fahrt, das Leben ist eine Chance ungefähr. Ne? Und stellt sich einer existenziellen Situation. Und existenzielle Situationen ergeben sich meistens nicht bewusst, wenn man sich gut fühlt und glücklich ist und alles wunderbar ist, sondern in Momenten, wo etwas im Alltag hereinbricht. Und diese Momente finde ich interessant. Erstens natürlich, weil ich sie selber auch kenne, aber auch, weil ich glaube, dass am meisten von uns sie kennen, aber die Momente dann vielleicht irgendwie niederknüppeln, also aufs Handy schauen oder Fernsehen oder sich ablenken oder was. Ne? Und wenn man das nicht tut, sich also nicht ablenkt, sondern sich dem Moment stellt, dann ist das auch, denke ich, eine gute Szene, die man auch literarisch verarbeiten kann.
Bei dieser Kurzgeschichte sehe ich eigentlich als zentrales Thema die Furcht vor der Einsamkeit, auch eine Thematik, die bei Ihnen öfter vorkommt. Einerseits eben in Form einer Furcht davor, andererseits eine erduldete Einsamkeit kommt bei Ihnen öfter vor, manchmal aber auch ein Verlangen nach Einsamkeit.
Ja, weil das ja wirklich ein schwieriges Thema ist. Nicht? Wir sind ja soziale Menschen, wir brauchen andere Menschen. Aber einerseits werden unsere Mitmenschen ja dann auch manchmal zu viel. Und dann gehen sie uns am Nerv. Das, was Sie jetzt als Themen genannt haben, also dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Die Frage ist halt nur, warum fasziniert mich das so oder warum beschäftige ich mich damit so stark? Vielleicht, weil ich weiß oder überzeugt bin davon, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Und vielleicht, weil ich auch sehe, beobachte, wahrnehme, wie halt auch wir in einer Gesellschaft leben, wo dieses Soziale nicht immer adäquat befriedigt wird. Menschen müssen in Situationen sich bewegen, in denen sie isoliert werden. Menschen werden dazu gezwungen, ihr Leben irgendwie einzuschränken, sich abzukapseln. Viele machen das natürlich auch bewusst und willentlich, aber ich glaube, dass da in dem... Mir fällt jetzt zum Beispiel auch ein, in Großbritannien, wenn das jetzt nicht ganz falsch ist, gibt es ja sogar mittlerweile ein eigenes Ministerium für Einsamkeit oder sowas. Ministry of Loneliness oder so.
Klingt ein wenig nach Monty Python.
Klingt nach Monty Python oder Harry Potter oder sonst was. Aber das ist wirklich wahr. Also es gibt da eine Stelle, die sich wirklich an höchster Stelle mit dem Problem befasst. Und dass das in Großbritannien ist, das wundert mich jetzt keineswegs, weil das war ja auch eins der ersten Länder, die ja sehr auf Effizienz und Leistung hin ausgerichtet worden sind und wo das einzelne Individuum zugunsten der Technifizierung und Industrialisierung auch vergessen wurde. Und das wird sich wohl auch bis heute ausgewirkt haben. Also der Sozialstaat in Großbritannien ist ja jetzt nicht gerade der prickelndste. Und dass da die Menschen eher unter Einsamkeit leiden als jetzt woanders, ist schon der Fall. Oder in den USA ist das ja auch ein sehr großes Thema, nicht? Also Menschen, die von Staat zu Staat ziehen, ihren Job nachziehen, keine Beziehungen aufbauen können, keine Freundschaften. Also ich kenne auch aus meinem Umkreis ein paar Leute, die aus der also von dort drüben sind und die auch sagen, ja, ja, sie sind als Kinder von Staat zu Staat gezogen und konnten sich nie einen Freundeskreis aufbauen. Ja, und das ist schon was Schlimmes, auch vor allem in der Kindheit, ne, wenn man das nicht hat.
Die moderne Form von Wanderarbeit.
Ja, Wanderarbeit oder auch die Verpflichtung zur Leistung. Und dass man einfach sagt, gut, passt, da, hier hast du keinen Job, aber da geh dorthin, dann mach das halt dort. Ne? Und das ist halt auch nicht so leicht.
Grausames Licht, die titelgebende Erzählung thematisiert einen wunden Punkt aus meiner Sicht. Es erzählt die Geschichte eines, oder die Situation eigentlich, eines Mannes, der sich bewusst ist, dass er pädophile Neigungen hat und jetzt nicht weiß, wo er Hilfe finden kann.
Genau, wo er nicht, er weiß nicht, wo er Hilfe finden kann, und zum Schluss wird er dann fast ein bisschen psychotisch, nicht? Dass er das grausame Licht, also er geht ja dann aus einem Raum hinaus und sieht den schönen Tageshimmel und interpretiert den dann sozusagen als Gottesfinsternis, als Gottesleere, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die eigene Geschichte. Ja, das ist wohl ein Wunderpunkt, der natürlich in dem Fall auch inspiriert ist durch das, was ich ja, so höre wöchentlich, aber gar nicht inspiriert durch eine konkrete Geschichte, sondern eigentlich durch meine Überzeugung, dass auch diese Menschen, die solche Neigungen haben, die sie jetzt auch als Wunderpunkt, auch sicher Wunderpunkt in der Gesellschaft jetzt bezeichnet haben, normale Menschen sind, die halt Sehnsüchte haben, die nicht salonfähig sind. Nicht? Also wenn ich jetzt sozusagen ganz unter Anführungszeichen jetzt normal bin und sage, ja, jetzt salopp gesprochen, ich brauche jetzt Befriedigung, ja, dann gehe ich halt ins Puff im schlimmsten Fall, wenn ich niemanden habe. Ne? Und dort kriege ich das und ist die Sache erledigt. Salopp gesprochen. Aber was macht jemand, der wirklich dieselbe starke Sehnsucht hat nach einem Kind? Der kann das nicht einfach in der Gesellschaft befriedigen. Und es ist auch gut, dass es nicht möglich ist. Und das möchte ich sozusagen auch vorausschicken. Also die Geschichte ist jetzt keine Gutheißung dieser Neigung oder sonst was, sondern sie ist der Versuch zu verstehen, was in so einem Menschen vor sich geht und dann so einen Menschen auch nicht zu verurteilen, sondern ihm zu helfen. Das ist halt die Frage, ist es mir gelungen, das in der Geschichte darzustellen? Weil es geht mir da in erster Linie darum, zu versuchen zu zeigen, wie er mit seiner Sehnsucht umgeht. Und er geht halt so damit um, dass er zum Schluss, im wahrsten Sinne des Wortes, eigentlich durchdreht. Nicht? Also der wohnt in einer Wohnung, wo er dann ein Kreuz an der Wand hängt, so ganz altmodisch, so ein bisschen österreichisch, nur das Kruzifix im Schlafzimmer. Und geht dann halt da ins Schlafzimmer rein, wo er lebt, und wird dann so narrisch, weil er so ein extremes Moral-Dilemma empfindet in der Situation und das Kreuz von der Wand reißt und ruiniert. So nach dem Motto, oh Gott, ich kann diesen Jesus am Kreuz nicht mehr anschauen, weil da kriege ich noch ein schlechtes Gewissen mit meinen furchtbaren Neigungen. Ne? Und ich glaube halt, zu wissen, dass es vielen Menschen so geht. Und nur weil man gesellschaftlich und medial darüber nicht spricht, oder wenn man davon spricht, es eben nur sehr plump verurteilt, dass die Geschichte dann auch, denke ich, ihren Zweck erfüllt. Hoffe ich zumindest.
Bevor er das Kreuz von der Wand reißt, scheitert er allerdings noch mit seinem Versuch, in die Religion zu fliehen.
Richtig, ja. Also er erlebt ja fast so einen psychotischen Zustand, wo er sich dann einbildet, er sei etwas Besseres und Größeres als die anderen und steigert sich in seine Wahnvorstellung hinein. Ja, und ich bin ja jetzt der und ich darf das und das Kind hole ich mir jetzt und steigert sich da richtig rein, verlässt dann den Raum, geht auf der Straße und kaum ist er in der Wohnung, bricht diese Wahnvorstellung zusammen und er ist wieder in seinem alten Ich drinnen und wird zerknirscht und kriegt schon schlechtes Gewissen und ja, wie Sie sagen, also er steigert sich rein und dann ist aus.
Dass die Umsetzung solcher, ja, wie soll ich sagen, Bedürfnisse, ja, sind es wohl, nicht möglich ist, stimmt ja leider nicht. Sie bedauerlicherweise ist sie möglich. Mhm. Sie greift halt nur in tiefst verletzender Weise in das Leben eines anderen Menschen ein.
Mhm. So ist es, ja.
Und tatsächlich gibt es ja meines Wissens kaum Anlaufstellen, bei der Menschen mit solchen Neigungen Hilfe finden
könnten. Ja, das ist ganz richtig. Ja. Es gibt kaum Anlaufstellen. Und wenn es Anlaufstellen gibt, wobei ich jetzt ganz ehrlich nicht wüsste, wo es solche gäbe, dann hätten solche Menschen wahrscheinlich Angst, sie aufzusuchen, weil sie die Angst haben, jetzt gehe ich dorthin und der verurteilt mich, dann gehe ich raus und der ruft die Polizei und die stehen morgen am Vormittag vor meiner Tür und verhaften mich. Und deshalb gibt es diese Anlaufstellen nicht. Und deshalb, und wie gesagt, wenn es sie gäbe, würden die Leute wahrscheinlich nicht hingehen. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, ist sehr spannend, weil mir hat neulich auch ein entsprechend veranlagter Mensch auch gesagt, also er hätte manches wohl nicht getan, wenn er gewusst hätte, es gäbe so eine Anlaufstelle. Also die Verurteilung, die im gesellschaftlichen Diskurs mit solchen Menschen praktiziert wird, ist eigentlich ziemlich kontraproduktiv. In einer gewissen Weise. Was nicht heißt, dass man die Menschen jetzt auch nicht verurteilen sollte, aber helfen kann man denn doch wohl schon.
All diese Themen zu finden in Grausames Licht. Erzählungen erschienen bei Sisyphus. Die beiden aktuellen Lyrikbände heißen In der Ruhe rauschender Blätter, erschienen in der Edition Sonnberg, und Unter den Birken vielleicht, in der Edition Kernöl. Sie haben gemeint, aus letzterem würden Sie uns eine kleine Leseprobe kredenzen.
Das kann ich gern machen. Dann kann ich gern zwei kurze Gedichte vorlesen. Eines heißt Inquisition zum Frühlingsbeginn Nummer 2. Und das zweite heißt Offenbarung. Ja, danke für die Möglichkeit, es vorlesen zu dürfen. Also, Inquisition zum Frühlingsbeginn Nummer 2. Das sanfte Gleiten eines Frühlingsabends, ob die Nacht barmherzig wird, das Geschwätz der Vögel im blauen Zwielicht, Wolken, die fliegen weg aus der Stadt, wie Menschen, die nach einem langen Arbeitstag heimfahren. Dem rosaroten Gewölk im Westen näherst du dich nur wie einer Fata Morgana, es ist immer ein Stück deiner Sehnsucht voraus. Das Bewusstsein der Jahre, die vergangen sind, kein Gewicht mehr, nur ballonleichte Hoffnung. Es täuschen die Wolken, die Vögel, es täuscht dich die Reise der ziehenden Wolken. In den Fenstern die Lichter gehen an. Unmerklich gleitet der Tag in die Nacht. Aber Tag und Nacht sind nur zwei Wörter für eine Sache, unverständlich, dass du lebst. Und Offenbarung. Auf der anderen Straßenseite Schneematsch hier und Schneematsch dort, geht eine ältere Dame elegant unbeirrt von Schnee und Wind in einem gelben Wollmantel, in einem dottergelben Wollmantel mit dicken gelben Ärmeln, eine Art Muff. Und da sehe ich die Kaffeeterrasse im Sommer, am Teich, im stillen Park, ich sehe die Trauerweide auf dem Inselchen. Und ich sehe die schläfrige Mittagssonne im heißen Monat Juli und höre das Besteck leise klirren. Aber die ältere Dame, elegant in ihrem gelben Wollmantel, weiß nichts davon, überquert rüstig die Straße, während der schmelzende Schnee von den Autorädern spritzt.
Zwei eigentlich in meinem Empfinden sehr positive Texte.
Ja, und das ist dann vielleicht auch so der Unterschied, den Sie vorher auch genannt haben, zwischen der Prosa und der Lyrik. Ich glaube, ich bin lyrisch, wenn ich lyrisch gestimmt bin und die Dinge auch aus mir herauskommen, so wie Sie das auch vorher zur Sprache gebracht haben, eigentlich sehr positiv gestimmt immer und sehr zuversichtlich gestimmt. Und im Gegensatz dazu im Prosaischen, wenn ich dann die Dinge beobachte und analysiere, dann kommt vielleicht ein bisschen was Negatives durch.
Also nicht zu viel nachdenken.
Genau, lieber nichts nachdenken, ja. Lieber bei sich bleiben. Nein, so ganz so ist es ja zum Glück auch nicht. Aber ja, es ist eine eine schöne Beobachtung. Also das, im Lyrischen versuche ich auch wirklich die schöneren Momente oder Augenblicke auch festzuhalten. Beziehungsweise überhaupt das Bedürfnis, diese schöneren Momente festzuhalten, konstituiert ja erst, denke ich mal, um das jetzt so obergescheit zu sagen, die Fähigkeit auch zum lyrischen Empfinden.
Ist die Beschäftigung mit Lyrik eine Art Erholung von der doch eher schwierigen Thematik, die Sie in der Prosa meistens oder sehr oft aufgreifen?
Das würde ich nicht einmal so sagen, weil ein Gedicht zu schreiben ist gar nicht mal so erholsam, weil ich ja manchmal das Gefühl habe, wenn ich ein Gedicht schreibe, habe ich ein sehr viel dichteres, stärkeres und intensiveres Empfinden, das dann zu Papier kommt und der Faden darf ja nicht abreißen. Wohingegen in der Prosa das nicht so ist. Aber vielleicht irre ich mich jetzt auch. Aber die Frage, ob es Erholung ist, es ist vielleicht Erholung, Gedichte zu lesen. Das vielleicht schon. Sie zu schreiben ist dann eine Erleichterung vielleicht, weil sie dann da sind und dann das Bedürfnis befriedigt ist. Also eigentlich vielleicht eher Erleichterung und nicht Erholung.
Schöngeistiger?
Ja. Doch wohl, ja. Schöngeistig, ja.
Erbaulich.
Ja, naja, aber, ja, erbaulich für mich. Ob es dann für wen anderen erbaulich ist, das soll dann der entscheiden, der sich mit dem Buch befasst. Ja.
Naja, so schreckliche Dinge wie eben in grausames Licht muss man bei der Lyrik bei Ihnen nicht befürchten.
So ist es, genau. Also meine lyrische Beeinflussung ist natürlich auch sehr stark durch die alten Dinge, die ich gelesen habe, die mich interessiert haben, geweckt worden. Aber was mich sehr stark auch in der Lyrik beeindruckt, ist auch diese Fähigkeit, sowohl diesen musikalischen Moment auf der einen Seite, aber auch diesen bildnerischen Moment zu erfassen. Und da kann man auch sehr viel lernen von der Art, wie zum Beispiel die Japaner oder Chinesen Lyrik schreiben. Also diese schönen kleinen Beobachtungen in den Haikus zum Beispiel, nicht? Diese kleinen Stillleben und so weiter, diese sehr beruhigenden Momente. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. Die Prosa ist vielleicht in ihren Geschichten manchmal beunruhigend und voller Bedrängnis und Bangnis sozusagen, weil ja auch schiere Dinge passieren und die Menschen sich schlecht fühlen. Aber in der Lyrik möchte ich eigentlich nicht, dass dieses Empfinden der Bedrängnis und Bangnis sich ausbreitet. Da möchte ich eigentlich eher, dass eine gewisse Ruhe auch herrscht.
Verweile doch, du bist so
ja,
schön.
Ja, genau. Augenblick, verweile doch. Ja, das ist vielleicht auch, im Faust steht das, glaube ich. Ja, und das ist ja auch irgendwie so der Wunsch, dass eben ein poetischer Moment nicht aufhören möge. Ne? Und das drückt sich halt in Gedichten dann aus.
Mit diesem Satz liefert Faust sich ja eigentlich dem Mephisto aus. Es kommt dann anders durch die Fürsprache des Gretchens.
Das sagen Sie jetzt. Ich habe Faust vor 5 Jahren das letzte Mal gelesen. Ich weiß nicht genau, was für eine Szene das ist, aber ich glaube es Ihnen, ja.
Na, der Pakt lautet doch, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dass er ihm dann verfallen ist. Und genau das tritt dann ein. Aber naja, wie das halt so ist bei christlich motivierten Geschichten, da gibt es oft dann noch eine reine Frau meistens im Hintergrund, durch deren Fürsprache das Schicksal dann doch gewendet wird zum Guten.
Zum Glück. Können wir erleichtert sein.
Simon Kontas, die besprochenen Bücher In der Ruhe rauschender Blätter, Gedichte erschienen bei Edition Sonnberg. Unter den Birken vielleicht, erschienen in der Edition Kernöl, und der Erzählband Grausames Licht, erschienen bei Sisyphus. Ich danke dem Autor für den Besuch im Studio.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.